ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Friederike Fabricius. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Neurowissenschaftlerin, arbeiten mit Unternehmen in der ganzen Welt zusammen, wollten ursprünglich mal was ganz anderes machen. Philosophie hat Sie nämlich sehr gereizt. Wie kam es denn, dass Sie heute zu einer der gefragtesten Führungsexpertinnen geworden sind?
Es waren eigentlich verrückte Zufälle, gepaart mit der Tatsache, dass ich eigentlich nie das mache, was ich muss. Ich mache immer nur das, wozu ich Lust habe. Und das war damals ganz lustig. Ich weiß, ich war in Tübingen, wollte mir so eine Philosophie-Vorlesung anschauen und ich habe leider einen ganz schlechten Orientierungssinn.
Kenne ich gut.
Das weiß meine ganze Familie, mich darf man nirgendwo hinschicken. Und dann bin ich aus Versehen im falschen Raum gelandet und da war eine Psychologie-Vorlesung. Und ich saß in diesem Raum und es hat mich wie der Blitz getroffen. Es war wirklich so ein Moment, so ein Aha-Moment. Ich dachte, das ist es. Weg mit der Philosophie. Es muss Psychologie sein. Und es hat mich so gepackt und das war einfach meine Leidenschaft. Und seitdem ich diesem Pfad gefolgt habe, dann wollte ich eigentlich in die Forschung. Ich war am Max-Planck-Institut für Hirnforschung. Und da habe ich dann aber festgestellt, dass ich nicht der Typ bin, der irgendwie stundenlang jeden Tag nur die Laborwände sehen möchte.
Da fehlen die Menschen wahrscheinlich.
Mir fehlen die Menschen, mir fehlt auch die Anwendung. Ich habe oft meine Kollegen gefragt, wie können wir das denn jetzt irgendwie was damit machen? Die haben mich alle immer eher so ein bisschen erstaunt angeschaut. Also mich interessiert so die wirkliche Welt. Und so bin ich dann bei McKinsey gelandet. Das war auch interessant auf jeden Fall, aber auch sehr intensiv. Und heute schlage ich so die Brücke zwischen den Neurowissenschaften und dem Management. Insofern diese beiden Welten, die Hirnforschung und die Wirtschaft, verbinde ich.
Und Sie scheinen alles aufzusaugen, denn Sie sprechen 6 Sprachen. Welche Sprachen sind das denn im Einzelnen?
Also Deutsch, wie wir hier heute hören, aber auch Englisch, Französisch, Spanisch, Schwedisch, Italienisch. Ich glaube, das war's. Genau. Und eigentlich, es war ganz lustig, weil ich habe im Studium mich damit beschäftigt, was braucht unser Gehirn, um Sprachen zu lernen. Das habe ich quasi im Labor erforscht. Zeitgleich habe ich Sprachen an mir selbst ausprobiert, die verschiedenen Lerntechniken. Und dann habe ich noch Unterricht gegeben, um mein Studium zu finanzieren. Und das war so ganz interessant, weil ich habe quasi dran geforscht, es an mir selbst ausprobiert und dann noch anderen Menschen beigebracht. Und so habe ich eigentlich eine Methode entwickelt, mit der man ganz schnell Sprachen lernen kann.
Das ist also schon die Methode, weil für alle die, die jetzt gerade denken, ach, ich überlege schon seit Jahren vielleicht noch eine Sprache zu lernen. Also ich sollte am besten gleichzeitig die Sprache lernen und sie unterrichten, aber so weit bin ich ja dann noch gar nicht.
Das war jetzt ein Spezialfall. Ich habe natürlich nicht die Sprache unterrichtet, die ich gerade gelernt habe. Ja. Aber ich würde empfehlen, jetzt vielleicht mal so ganz kurz für die Zuhörer, die es wissen möchten. Ich glaube, der erste Punkt ist, man braucht eine echte Motivation. Also keiner braucht noch ein zusätzliches To-Do auf der To-Do-Liste abends nach Feierabend, wenn man müde ist. Ich sollte Spanisch lernen. Man braucht echte emotionale Motivation, sonst wird es nichts. Für mich war immer die Motivation, ich bin in das Land gezogen. Ich bin im Studium irgendwie jedes Jahr in ein anderes Land gezogen aus Neugier. Und dann musste ich natürlich die Sprache lernen und es hat mich auch interessiert. Wenn man diese Motivation nicht hat, wird das Gehirn das auch nicht so aufnehmen, weil das Gehirn schlauer ist und sagt, was soll ich meine Energie verschwenden.
Jetzt gibt's ja immer wieder Umfragen, die zeigen, also Unternehmen und Arbeitnehmer, die liegen in dem, was sie wollen, oft weit auseinander. Die Unternehmen setzen auf Kopf und Tatkraft, die Angestellten legen den größten Wert auf menschliche Qualitäten. Das ist bei den Unternehmen der letzte Platz. Lässt sich daraus schon die große Unzufriedenheit erklären, die es häufig unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt?
Ja, ich würde sagen, der größte Stressfaktor ist der Chef. Wenn der ein Psychopath ist, dann ist niemand glücklich. Ich habe das gerade erlebt in einem Unternehmen, wo in den letzten Tagen sich die Führungsebene ausgetauscht hat. Mich erreichen die ganze Zeit Anrufe von verzweifelten Leuten, die sagen, oh Gott, was ist hier los? Es ist hier schrecklich. Wir wissen ja statistisch gesehen, dass die Chefs im Durchschnitt viel mehr Narzissmus haben, viel mehr Psychopathismus, viel mehr psychische Erkrankungen als der Rest. Und die machen dann das Arbeitsklima. Und insofern ist, glaube ich, die wichtigste Auswahl im Job, wer ist mein Chef?
Das weiß man ja im Vorfeld noch nicht. Sie schreiben das in Ihrem Buch Flow at Work und sagen, ja eben, es gibt zu viele Psychopathen an den wichtigen Stellen. Die werden aber ja auch ganz bewusst dahingesetzt.
Ja, und die kommen voran, weil die wissen, sich selbst gut zu präsentieren. Die sind ehrgeizig, die arbeiten hart und sind auch oft sehr charmant, zumindest zu den richtigen Leuten, da wo es ankommt. Ich glaube, wichtig ist auch, also den Chef kann man sich natürlich nicht immer aussuchen, aber konzentrieren wir uns vielleicht auf die Sachen, die man steuern kann. Der Chef ist da, selbst wenn er schrecklich ist, ist es, glaube ich, wichtig, die richtige das richtige Spannungsfeld aus Langeweile und Überforderung zu finden. Also ich sage, der richtige Moment ist, wenn man leicht überfordert ist. Viele Menschen sind gelangweilt, viele sind gestresst. Man muss so in den Flow kommen, wo man so leicht überfordert ist.
Flow ist dieses entscheidende Wort. Mhm. Und wie schaffe ich? Sie sagen, also eine leichte Überforderung. Jetzt sind aber viele Menschen massiv gestresst. Also müssen sie ja erstmal runterkommen. Es gibt aber auch das andere Ding, dass viele Leute sich einfach absolut unterfordert fühlen. Wenn ich jetzt so einen Psychopathen zum Chef habe, kriege ich das schwierig hin. Was habe ich dann selber noch in der Hand?
Man kann zum Beispiel lernen, sich selbst zu konditionieren, dass man schneller in den Flow kommt. Also ich kann dir mal ein Beispiel geben. Wir brauchen alle ein bisschen Stress, um uns quasi besser zu fühlen. Und da ist es wichtig, seine eigene Neurosignatur zu verstehen. Manche Menschen sind sogenannte Sensation Seeker. Die brauchen den Stress, die brauchen die Herausforderungen, die brauchen immer wieder was Neues. Wenn man so jemand ist, jeder kennt sich doch ein bisschen selbst, dann sollte man sich auch einen Job suchen, wo ständig was passiert, wo man immer so ein bisschen improvisieren muss. Manche andere Menschen brauchen aber weniger Stress, um ihre Höchstleistung abzurufen. Und diesen Menschen würde ich empfehlen, sich auch einen Job zu suchen, wo sie ganz automatisch so sein können, wie sie sind. Und das sind nämlich nicht nur die Sensation Seeker, die Höchstleister, sondern auch bei diesen Deep Thinker sind ganz viele intelligente, schlaue, leistungsstarke Menschen.
Also was daraus zu hören ist, erstmal muss ich mich selber gut kennen, um zu wissen, was passt mir fürs Arbeiten am besten. Diese Neurosignatur, wie würden Sie die beschreiben? Das ist, glaube ich, ein Begriff, den haben viele Menschen noch nicht gehört.
Ja, es geht darum, wir haben alle vier Gehirnsysteme. Dopaminsystem, Serotoninsystem, Testosteron und Östrogen. Männer und Frauen haben übrigens beide, sowohl beides, nur hier zugesagt, sozusagen nicht nur, dass die Männer nur das Testosteron haben. Und diese Gehirnsysteme steuern zu großen Anteilen unsere Persönlichkeit. Und jeder hat also seinen individuellen Mix. Bei manchen Menschen ist es ein sehr aktives Dopaminsystem. Die sind dann neugierig, abenteuerlustig, schauen in die Zukunft. Andere haben eher ein aktives Serotoninsystem. Das sind Menschen, die sind sehr zuverlässig, die genießen das Hier und Jetzt, sind sehr loyal. Testosteron führt dazu, dass man eher kompetitiv ist und sozusagen sehr ehrgeizig ist. Und bei Östrogen liegt oft der Fokus sehr auf den Menschen, dass man quasi einen Menschenfokus hat. Und die Kombination dieser vier Gehirnsysteme, das ist die individuelle Neurosignatur. Und da muss man gar keinen Gentest machen, um die herauszufinden, sondern da reicht eigentlich ein bisschen gesunder Menschenverstand.
Und hier kommt Post aus Alpirsbach von Frank Waller. Der ist ganz aufgebracht und fragt, Mensch, geht's noch? Was ist denn das für eine Aussage, dass der Anteil der Narzissten bei Chefs besonders hoch sei? Eine unverschämte Aussage, die hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk unwidersprochen getätigt werden darf. Wer solche Aussagen ohne Beleg macht, der disqualifiziert sich selbst und er diskriminiert auch einen Teil unserer Gesellschaft. Sie können das sicherlich auch wissenschaftlich belegen.
Natürlich. Ich finde es immer schön, wenn die Leute sich ein bisschen ärgern, weil dann hören sie auch zu. Ich denke mir, ein bisschen ärgern ist besser, als wenn man gelangweilt ist.
Aber Sie wollten ja gar nicht
ärgern. Ich wollte ja gar nicht ärgern.
Sie wollten ja eine klare Aussage treffen.
Ne? Natürlich. Und es ist so, dass es klar belegt ist, dass nicht alle Persönlichkeitsmerkmale gleich verteilt sind. In Führungsetagen ist der Machiavellismus, der Narzissmus und die Psychopathie stärker verbreitet als im Rest der Gesellschaft. Das kann man selbst die entsprechenden Studien sich quasi anschauen. Die sind peer-reviewed in High-Quality-Magazines. Das Interessante ist ja eher, was macht man mit dieser Information? Es geht ja nicht darum zu sagen, alle Chefs sind schlechte Menschen. Es gibt wunderbare, tolle Menschen, die in der Führungsetage sind. Das Problem ist, es kommen meistens die Menschen an die Macht, die hohe Anteile an Narzissmus, Psychopathie oder Machiavellismus haben. Das ist einfach die Natur der Sache, in der Politik nicht anders. Und ich glaube, man muss sich einfach überlegen, was mache ich damit? Wie kann ich dafür sorgen, dass diese Menschen nicht zu viel Schaden anrichten? Und wie kann ich als Mitarbeiter es schaffen, mich davon abzugrenzen und Wege finden, dass ich nicht immer gestresst bin und nachts nicht schlafen kann, weil ich gemobbt werde.
Jetzt kommen Sie und sagen, Empathie ist auch ein ganz wichtiger Wert. Was sagen denn die Chefinnen und Chefs, die aber eher anders strukturiert sind?
Ich glaube, ein bisschen Empathie muss man als Chef haben, sonst ist man in der falschen Position. Ich kriege oft so Anrufe von HR-Departments, die sagen, wir haben hier so einen richtigen Leistungsträger, der ist engagiert, der ist schlau, der macht, der bringt uns die Zahlen, aber die Leute, mit denen kommt er nicht zurecht, können Sie den mal ein bisschen coachen. Da sage ich immer nein. weil ich nicht glaube, dass man Empathie coachen kann. Empathie ist in unserem Gehirn, in den sozialen Netzwerken im Gehirn relativ stark kodiert. Das hat man entweder, hat man nicht. Natürlich kann man das steigern durch bestimmte Arten der Meditation, indem man das Stressniveau senkt zum Beispiel. Also ich sage nicht, dass man nicht Empathie steigern kann, aber wenn es jemand so gar nicht hat, sollte er gar nicht erst Chef sein.
Das heißt, zu den Psychopathinnen und Psychopathen gehen Sie erst gar nicht hin?
Ja, ich kann es mir aussuchen und insofern denke ich mir, es ist einfach verschwendetes Geld. Wir wissen ja, dass Coaching zum Beispiel viel sinnvoller eingesetzt ist, wenn man stärkenorientiert coacht. Also wenn ich jemandem beibringe, noch besser in dem zu werden, wo er bereits gut ist, verschwende ich viel weniger Geld und Ressourcen und Energie, als wenn ich versuche, jemanden zu ändern. Also mein Ansatz ist nie, die Menschen zu ändern, sondern eigentlich das richtige Umfeld für die richtige Person zu finden.
Sie sind weltweit gefragt als Führungskräfte-Expertin, sitzen in Heidelberg. Dennoch die meisten Termine haben Sie eher in anderen Ländern, vermutlich im englischsprachigen Raum, nehme ich an. Haben wir in Deutschland das Thema gute Führung einfach noch gar nicht so auf dem Schirm? Woran liegt's?
Ich glaube, wir haben das Thema auf dem Schirm. Es liegt eher an meinen persönlichen Präferenzen. Ich liebe die weite Welt. Ich habe auch zu Hause mir so eine Art eigenes Fernsehstudio gebaut und insofern kann ich virtuell auf der ganzen Welt arbeiten und ich bin es auch dran gewöhnt, auf Englisch zu arbeiten. Ich schreibe meine Bücher auf Englisch. Das, was wir hier quasi in Deutschland haben, ist immer die deutsche Übersetzung.
Übersetzen Sie es dann selbst oder lassen Sie übersetzen?
Es wird übersetzt, aber ich schaue mir die Übersetzung selbst an und lese die quasi Korrektur. Das ist dann das Privileg, was man hat, wenn es die Muttersprache ist. Dann kann man selbst nochmal schauen, ob einem die Übersetzung gefällt. Und ich suche mir auch gerne die Personen aus, die übersetzen. Also Gott sei Dank der Campus Verlag sehr, sehr kooperativ und erlaubt es mir quasi da.
Jetzt haben wir in Deutschland natürlich auch ganz große Probleme. Der große Fachkräftemangel in sämtlichen Branchen. Allerdings ist Deutschland bei den Hochqualifizierten gar nicht so beliebt. Die verlassen das Land eher, als dass sie bleiben. Also haben wir da nicht schon grundsätzliche Probleme?
Wir haben da ein sehr grundsätzliches Problem. Was mir in Deutschland auffällt, und das ist jetzt vielleicht eher persönliche Meinung als durch irgendwelche Studien belegt, wir haben keine Leistungsorientierung. Wir haben vergessen, dass wir natürlich auch ein bisschen hinschauen muss, wie suchen wir die Menschen aus, die in unser Land kommen. Wenn wir natürlich nur unqualifizierte Menschen in das Land hauptsächlich reinlassen, haben wir natürlich nicht so viele Fachkräfte. Andere Länder sind da viel selektiver. Ich sage das jetzt hier mal, also ich möchte keine politischen Tipps geben, aber ich glaube, es fehlt insgesamt so der Wille zur Leistung und auch die Anerkennung von Leistung und auch an den Bedingungen. Wir geben sehr viel Geld aus für manche Dinge und sehr wenig oder weniger, als es mir recht wäre, für Bildung zum Beispiel.
Friederike Fabricius bei uns in SWR1, Leute. Jetzt sind die Jobnetzwerke voll von Äußerungen zu weniger arbeiten, gleich mehr Lebensqualität. Ich habe den Job gekündigt, weiß noch nicht wohin, schreiben ganz viele und freuen sich drüber und kriegen Applaus für so einen Schritt. Und dann gibt's auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, naja, wo bleibt da die Leistungsbereitschaft? Die junge Generation ist verweichlicht. Sie als Neurowissenschaftlerin haben sicherlich einen guten Blick darauf. Was passiert da gerade in unserer Arbeitswelt?
Ich glaube, so viel hat sich gar nicht geändert. Es war schon immer so, dass, oder schon lange jetzt so, dass irgendwas nicht richtig mehr gepasst hat. Die Menschen arbeiten zu viel, sind gestresst oder sind gelangweilt und machen nur monotone Aufgaben. Ich glaube, die letzten 3 Jahre haben bei vielen Menschen die Situation erzeugt, dass sie gemerkt haben, ich muss was ändern. Wir haben so einen Stopp gehabt.
Durch Corona.
Durch Corona, genau. Und dadurch setzen die Menschen es jetzt auch um. Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass die Art, wie wir arbeiten, teilweise kompletter Schwachsinn ist, wenn man es so aus der Hirnforschung betrachtet. Wir wissen aus Studien, dass die meisten Menschen in einem 8-Stunden-Tag nur 3 Stunden wirklich produktiv sind. Das heißt, vieles von dem, was ich so in den Firmen sehe, ist mit stundenlangen Meetings, in denen nichts wirklich Sinnvolles besprochen wird, ineffizientes Arbeiten. Die Menschen sind gleichzeitig gelangweilt und gestresst. Und ich kann sehr gut verstehen, dass viele Menschen sagen, es ist jetzt, das Leben ist kurz, ich möchte selbstbestimmt arbeiten, ich möchte etwas Sinnvolles machen, ich möchte, dass die Arbeit mir Spaß macht. Und ich sage, das geht. Man muss dafür nicht unbedingt gleich kündigen, obwohl das vielleicht manchmal der einzig richtige Schritt ist. Ich glaube, was wir wieder brauchen, ist eine Orientierung auf den Flow. Wir müssen wissen, erstens, was sind meine Stärken? Und dann muss ich an diesen Stärken arbeiten, dass ich richtig, richtig gut werde. Und dann komme ich in den Flow und dann kann ich eigentlich in kurzer Zeit mit weniger Arbeitsstunden mehr erreichen.
Wir wollen es ja praxisnah machen. Wenn Sie jetzt in ein Unternehmen kommen und dort beraten, was ist der erste Schritt?
Meistens halte ich ja Vorträge und berate gar nicht. Aber es ist meistens so, ich höre mir an, was sind die aktuellen Probleme, was sind die Themen. Und dann denke ich mir dazu was aus. Und bei vielen sind zurzeit die Themen, also ganz viel massiv Stress, das ganze Thema Mental Wellbeing, mentale Gesundheit, Wohlbefinden. Das heißt, da halte ich dann vielleicht einen Vortrag zum Thema, wie kann ich Stress reduzieren, was kann ich wirklich tun, damit mein Gehirn aus dieser Dauerschleife von zu viel Stress rauskommt. Ein Thema ist auch so Peak Performance, Leistung, wie kann ich die Leistungsfähigkeit wiederherstellen. Da habe ich so ein Modell entwickelt, das nennt sich Fun, Fear and Focus oder auf Deutsch Freude, Furcht und Fokus. Da geht es darum, so den richtigen Cocktail aus Botenstoffen im Gehirn zu erzeugen. Und ein drittes Themenfeld sind so die zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie schaffe ich es, so ein Klima zu schaffen, wo die Mitarbeiter zusammenarbeiten, sich wohlfühlen, Vertrauen aufgebaut wird.
Jetzt scheint es nur so zu sein, dass gerade Deutschland die Leistungsträger einfach nicht mehr anlockt. Wir kriegen gerade Post aus Nordnorwegen, aus Tromsø von Matthias, schreibt uns, lebe und arbeite seit mehr als 25 Jahren hier und mein Eindruck ist, dass hier auch die Chefs entspannter und allgemeiner freundlicher, weniger bossig sind, als das, was ich von Freunden und Familie über Arbeitsplätze in Deutschland höre. Gibt es da landesspezifische Studien? Was können Sie dazu sagen?
Das kann ich absolut bestätigen. Zum einen aus eigener Erfahrung, weil ich nämlich in Schweden gelebt habe und das quasi mit eigenen Augen erfahren habe. Und Schweden ist ja, ich sage jetzt nicht wie Norwegen, aber schon relativ ähnlich. Auch die Studien zeigen es. Also es gibt insgesamt in bestimmten Ländern mehr diesen Fokus hin zum Stress oder hin zur Entspannung. Und ich habe ja vorhin schon mal von den Neurosignaturen gesprochen. Da gibt es das Dopaminsystem. Das Dopaminsystem pusht uns weiter, schneller, höher. Da geht es immer um mehr, mehr, mehr. Das haben wir in Deutschland, zumindest was die Arbeitszeiten betrifft. In Schweden ist eher das Serotoninsystem ausgeprägt. Da geht es eher darum, gute Beziehungen herzustellen, niemanden zu mobben, dass keiner besser ist als der andere. Ich sage jetzt gerade Schweden, es geht ja eigentlich um Norwegen. Aber
die skandinavischen Länder stehen ja oft allgemein gut da in all diesen Punkten. Ja.
Und Studien zeigen, dass nicht alle Persönlichkeitseigenschaften in allen Ländern gleich verteilt sind. Und ich glaube, das ist eine Kombination sowohl aus genetischen Faktoren, sind ja nicht alle Gene auf der Welt gleich verteilt. Es gibt zum Beispiel die Hypothese, es gibt noch nicht viele Studien dazu, dass zum Beispiel in asiatischen Ländern und in skandinavischen Ländern das Serotonin stärker dominiert und es quasi mehr um das Gemeinschaftsgefühl geht und nicht so sehr, dass der Einzelne sich durchpowert. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass nicht diese Psychopathen an die Macht kommen.
Sie sagen, andere Meinungen aushalten ist ganz wichtig, sonst gibt es eine toxische Grundstimmung. Ich frage mich, ob die toxische Grundstimmung nicht längst da ist. Wir kriegen viele Kommentare zur Sendung und da sind beide Seiten dabei. Ich lese jetzt gerade mal vor aus Mannheim, Liane Fröhlich, dreht dieser Dame den Ton ab, so einen Schwachsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört. Oder aus Überlingen, Regina Baden, armes Deutschland, eine derart dumme Person auf die Menschheit loszulassen. Also ich lese gar nicht weiter, weil das geht dann unter die Gürtellinie.
Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ja eigentlich interessant, dass die Menschen sich so empören. Also ich glaube, wir haben eine sehr gespaltene Gesellschaft. Es gibt diese Cancel Culture und das ist nicht gesund. Eigentlich müsste man sich doch sagen, wenn mir die Sendung nicht gefällt, dann drehe ich doch das Knöpfchen und wechsle den Sender. Ja. Es muss ja nicht der SWR mich abschalten, sondern man hat ja eine Freiheit der Sender. Ja. Und ich finde das ganz interessant, eigentlich zu überlegen, was können wir tun, damit die Atmosphäre nicht so toxisch ist. Das ist in den Unternehmen oft so. Es gibt auch schon Kindergärten, wo toxische Atmosphäre herrscht. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, mal zu überlegen, was kann man wirklich praktisch tun, damit das nicht passiert.
Das ist das Wichtige. Wir wollen ja nach Lösungen schauen. Und gerade herrscht ja in vielen Unternehmen so ein Klima der Angst. Was raten Sie als Expertin?
Also erst einmal, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, dass die Dissidenten, also die Menschen, die eine andere Meinung haben, die irgendwie aus der Reihe fallen, die sind ganz, ganz wertvoll für uns, sowohl im Team als auch in der Gesellschaft insgesamt. Weil die uns nämlich alle dazu bringen, ein bisschen tiefer über die Themen nachzudenken. Also Studien der Berkeley University haben gezeigt, dass wenn man einen in der Gruppe hat, der anders denkt, dann spornt das alle an, tiefer über die Themen nachzudenken, bessere Lösungen zu entwickeln, macht uns insgesamt innovativer. Das heißt, Meinungsvielfalt ist wichtig, bringt uns als Gesellschaft voran. Und diese Grunderkenntnis, dass das was Wertvolles ist, die ist uns irgendwie abhanden gekommen.
Ja, denn das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis. Jetzt gucken wir nur mal auf den Alltag in den Unternehmen. Da schätzen es die Führungskräfte ganz besonders, wenn große Einigkeit herrscht. Also was erzählen die Ihnen denn, wenn Sie mit solchen Vorschlägen kommen? Ja, Widerspruch sollen Sie als Führungskraft stärken.
Die lieben es eigentlich, weil ich ganz praktische Tipps habe. Also ich gebe mal den Hörerinnen und Hörern ein paar Ideen. Erstens, Abstimmung immer anonym. Sie kennen das alle, Sie sind in dem Raum mit dem Team, jeder hebt die Hand, um irgendwie zu sagen, ich bin für Thema X oder Y. Alle schauen auf den Chef oder die Chefin. Ja? Um das zu unterbinden, sollte man die Menschen anonym abstimmen lassen und nicht in der Gruppe. Die Menschen richten sich immer nach der Mehrheitsmeinung aus oder nach dem Chef. Punkt 1, anonym abstimmen. Punkt 2, wenn man Ideen sammelt, das sogenannte Brainstorming, ist das viel besser, wenn man das erst einzeln abfragt, man wirklich die Ideen aufschreibt und dann mit der Gruppe teilt. Weil in dem Moment, wo der Chef was gesagt hat oder man feststellt, alle meine Kollegen denken so und so, passen sich die Menschen automatisch der Mehrheitsmeinung an oder der Meinung des Chefs.
Das heißt aber, dass grundsätzlich muss ein Unternehmen umdenken, denn oft sind es ja die Opportunisten, die am weitesten kommen. Da müssen sich Chefinnen und Chefs darüber klar werden, also diese Dissonanz auszuhalten, das kostet erstmal auch Zeit und man hat ja oft keine Zeit. Also inwiefern gehen Sie darauf ein?
Ich glaube, es kostet auch Zeit, wenn man so ein toxisches Klima hat, weil die Menschen dann kein Vertrauen haben, viel Zeit mit Politik verbringen. Und insofern, ja, es mag erstmal so erscheinen, dass man Zeit spart, aber letztendlich hat man weniger gute Ideen, ist unproduktiver, man hat mehr Fehlzeiten und so weiter. Insofern weiß ich gar nicht, ob man so viel Zeit spart. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man versucht, nicht so eine In-Group-Out-Group-Dynamic zu erzeugen. Also das kennt man aus der Sozialpsychologie. Die Menschen teilen sich oft in zwei Gruppen. Links und rechts und die Gegner und die Befürworter. Und da muss man versuchen, rauszukommen aus diesem Schwarz-Weiß-Denken.
Uns kommen viele Fragen, Anmerkungen rein von den Hörerinnen und Hörern. Karin schreibt zum Beispiel, ja, nicht jeder arbeitet im Management. Was denken Sie denn über die Situation unserer Assistenzärzte in den Krankenhäusern? Und ich glaube, da kann man noch viele andere Berufe anführen. Ob Handwerker oder im Bereich Gastro, in der Pflege, so viele Bereiche. Wie lassen sich da Ihre Tipps anwenden?
Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich möchte auch noch mal dazu sagen, diese 3 Stunden sind natürlich nur realistisch für Menschen, die rein mit dem Kopf arbeiten. Das führt natürlich, es ist ein bisschen ungerecht, sagen wir es mal so. Und ich finde, wir müssen als Gesellschaft viel mehr Geld in diese Bereiche stecken, Pflege, Krankenhäuser und so weiter. Jetzt ist die Frage, wenn ich in so einem Job arbeite, wo es so stressig ist, was kann ich tun? Ich glaube, es ist gut zu verstehen, dass langfristiger Stress schlecht für uns ist, kurzfristiger Stress aber gut.
Das nennt sich, glaube ich, sogar dieser Eustress, ne?
Genau, ja. Und es ist gut für uns, also wenn wir zum Beispiel 30 Minuten lang Stress haben, fährt das Immunsystem hoch. Wenn es 60 Minuten sind, geht es wieder auf die Baseline und wenn es länger andauert, schädigt es unser Immunsystem. Und das heißt, ich muss lernen, Stress zu unterbrechen. Und das heißt, kurze Pausen zu machen und das sei schon allein, dass man einmal tief durchatmet zwischendrin.
Also das ist ansonsten auch schwer umsetzbar natürlich, wenn man auf Station ist im Krankenhaus und da ist der Stresslevel in der Notaufnahme beispielsweise einfach permanent hoch. Aber es geht wirklich mit so kleinen Maßnahmen. Warum helfen die schon?
Also natürlich ist einfach die Art, wie wir im Krankenhaus arbeiten, einfach schlecht für die Menschen. Da kann ich nicht viel dran herumdoktern. Das sind zu lange Stunden, unregelmäßige Arbeitszeiten und so weiter. Daran können wir nichts ändern. Wenn man aber sich in der Situation befindet, gibt es 3 Stellschrauben. Das eine ist, kann ich irgendwie die Situation ändern? Gibt es irgendwelche kleinen Dinge, die ich im Ablauf ändern kann, dass ich kurze Pausen habe, dass ich irgendwie irgendwas effizienter gestalten kann? Der zweite Punkt ist alles, was den Körper betrifft. Ist nämlich sehr interessant. Gehirn und Körper sind miteinander verbunden. Und wenn ich es schaffe, meinen Körper zu beruhigen, zum Beispiel durch Atemtechniken, durch Bewegung, dann oder zum Beispiel durch Sonnenlichteinstrahlung. Solche physischen Faktoren können auch mein Gehirn beruhigen. Und das heißt, die erste Stellschraube ist der Körper, die zweite dann erst das Gehirn. Und meistens ist es einfacher, den Körper zu beeinflussen als das Gehirn.
Jetzt ist es interessant, wie andere Länder das handhaben. Denn mit der kürzesten Arbeitswoche, 29 Stunden im Durchschnitt und dabei mit der höchsten Produktivität weltweit, stehen die Niederlande da. Was können wir uns von denen abgucken?
Ich glaube, es ist einfach ineffizient, so viele Stunden zu arbeiten. Also man glaubt ja oft, mehr Stunden am Arbeitsplatz gleich erhöhte Produktivität.
Na, auf dem Bau ist das doch wahrscheinlich so. Dann habe ich die Mauer fertig gemauert, wenn ich länger dabei bin.
Das stimmt, aber es steigt auch das Unfallrisiko, umso länger man dabei ist. Also es ist immer so, nach einer bestimmten Zeit kann der Körper und der Geist nicht mehr. Und da sollte man dann auch einen Punkt setzen. Und Studien zeigen, dass der am leistungsfähigsten ist, der schafft, sich für kurze Momente in diesen absoluten Flow zu versetzen. Und das kann man auch auf dem Bau. Ich habe neulich eine Studie gelesen, die gezeigt hat, dass die Menschen auf dem Bau oft sehr zufrieden mit ihrer Arbeit sind, weil sie wirklich was mit den Händen schaffen. Man sieht ein Resultat, man hat die Kollegen, man ist an der frischen Luft.
Ist einfach Produktivität.
Man sieht, was man gemacht hat, aber natürlich nicht, wenn man ausgebeutet wird, zu lange Stunden arbeitet, übermüdet ist und schreckliche Kollegen hat. Also bei allem Respekt.
Wie flexibel sollten denn Arbeitgeber bei Remote und flexiblen Arbeitszeiten sein? Das ist ja etwas, was wir durch Corona auch erlebt haben.
Also hier habe ich eine hybride Meinung zu Hybrid Work. Also ich glaube, insgesamt brauchen wir mehr Flexibilität, weil sonst verlieren wir auch einfach ganz viele schlaue Menschen, die das einfach nicht möchten, immer im Büro zu sein. Aber ich verurteile auch nicht die Chefs, die sagen, ich möchte die Menschen da haben, dass ich die direkt erreichen kann. Ich glaube, man muss so die richtige Balance finden. In manchen Jobs ist der Kundenkontakt einfach wichtig und da ist es wichtig, dass man präsent ist. Mir fällt da der Fall ein eines HR-Chefs, der irgendwie schon seit Monaten nicht mehr im Büro war. Wenn ich mit Menschen arbeite, dann muss ich natürlich auch mal da sein und schauen, wie geht's den Leuten. Ja. Wenn ich aber Sales mache am Telefon, warum soll ich dann ins Büro kommen? Das kann ich auch von zu Hause. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen mit Augenmaß schauen, für welche Rolle passt welche Arbeitsweise.
Die Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft in der Praxis angewendet. Dafür steht Friederike Fabricius aus Stuttgart, schreibt uns gerade. Kirsten Zimmermann wird ganz gerne wissen, ob sich ihre Erkenntnisse auch auf den schulischen Bereich übertragen lassen. Da ich Lehrerin bin, würde mich das sehr interessieren.
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also ich finde es so wichtig, was in der Schule passiert, weil dort die Kinder fürs ganze Leben geprägt werden. Das Gehirn ist ja noch nicht ausgebildet und da sind so ein paar Faktoren ganz wichtig. Das eine ist natürlich, wenn es den Lehrern gut geht, geht es den Kindern gut. Das ist so der entscheidende Faktor. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen für Lehrer. Da bin ich ganz vorne dabei. Aber ich beobachte auch so ein paar komische Trends, wo ich mir denke, die sind gar nicht so gut für die Kinder.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel dieses Schreiben, wie man spricht, wo ich mir immer denke, die armen Kinder dürfen quasi jahrelang falsch schreiben, keiner korrigiert sie, das brennt sich im Gehirn richtig ein und das hinterher wieder zu korrigieren, kostet so viel mehr Kraft, als das von Anfang an richtig zu lernen. Da tun mir dann immer eher die Kinder leid. Man meint es gut, so im Sinne, niemand darf kritisiert werden, alles ist richtig. Aber eigentlich legt man den Kindern Steine in den Weg.
Sie sind Mutter von 5 Kindern, wenn ich das an dieser Stelle verraten darf. Also das sprechen Sie auch aus eigener Erfahrung, was Sie festgestellt haben.
Zum Glück macht unsere Schule das nicht. Insofern habe ich das Problem nicht, aber man sieht es ja überall. Und ein Faktor, den ich auch bemerkenswert finde, ist, dass die Politik und auch viele Wähler immer nach der Digitalisierung in der Schule schreien. Und ich mich immer frage, was soll der Quatsch? Also ich verstehe, dass es da positive Dinge gibt. Zum Beispiel unsere Schule stellt die Hausaufgaben auf so ein Portal für die Eltern, dass ich sehen kann, welche Arbeitsblätter müssen gemacht werden. Super. Aber die Kinder müssen zum Beispiel die Koordination zwischen der Hand und dem Gehirn ausbilden. Wir wissen, dass man sich mehr merkt, wenn man per Hand schreibt, als wenn man tippt. Und da verkümmern so viele Gehirnareale und man bekommt letztendlich später ein schlechteres Gehirn. Insofern sollte man da sehr vorsichtig sein.
Das Handschriftliche ist also gut fürs Gehirn, so lässt sich das übersetzen, ne?
Ja. Und nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen.
Das ist eine wichtige Prägung, die wir dann erleben. Also in der Schule wird so viel an Grundsteinen schon gelegt. Sie sind 1986 aus der ehemaligen DDR hierher gekommen. Ulf Merbold war neulich in der Sendung, ist auch in der ehemaligen DDR groß geworden und sagte, ja, er hat die Schule dort sehr geschätzt. Sehen Sie das ähnlich?
Also ich bin selbst dort nicht in die Schule gegangen, aber ich habe schon bei meinen Geschwistern erlebt, dass der Fokus mehr auf Leistung war. Ich hatte das Gefühl, es war mehr, also ich bin kein Fan der DDR, das möchte ich hier hinzusagen, aber ich glaube, es gab mehr einen Sinn dafür, auch Talente zu fördern, Begabungen zu fördern. Es gab ja auch einen gewissen
Der Druck kommt dann ja immer. Also bei Leistung ist es ja ganz schnell mit dem Leistungsdruck, der sich dann wieder negativ äußert. Wir haben eben über das Klima der Angst gesprochen. Das gab es da ja auch bei dem Drill, wenn wir an die Sportler beispielsweise denken.
Ja, und deswegen ist wichtig, dass man diesen Sweet Spot erreicht. Also dass man quasi genau diesen Punkt erreicht, wo man leicht überfordert ist. Wir wissen, die DDR hat auch die ganzen Sportler gedopt. So soll es natürlich nicht sein. Und es soll auch nicht so sein, dass man nachts nicht schlafen kann, weil man Leistungsdruck hat. Das meine ich nicht. Aber wir wissen, dass der Zustand, der am glücklichsten macht, gar nicht die Freizeit ist, wo man sich entspannt, sondern die Arbeit, wenn man im Flow ist.
Jetzt stellen wir es nur manchmal fest, dann werden gute Kolleginnen und Kollegen plötzlich zum Chef und die Persönlichkeit verändert sich. Was passiert da aus neurowissenschaftlicher Sicht?
Es ist ganz lustig, Experimente haben gezeigt, dass wenn wir beide jetzt zum Beispiel in so einem Psychologie-Experiment wären und Sie sind die Chefin und ich die Mitarbeiterin, dann würde sich Ihr Verhalten sofort ändern.
Inwiefern?
Das heißt, die Leute werden nehmen sich quasi alles raus, fühlen, dass die Regeln nicht mehr für sie selbst gelten. Also man wird dann quasi so ein bisschen entwickelt dann so Star-Allüren, einfach nur durch das Label Chef. Und das ist natürlich auch ein Verhalten, was wir erleben, dass in dem Moment, wo man Chef wird, glaubt man, dass die Regeln, die für alle gelten, für einen selbst nicht gelten.
Das heißt also, dieser Satz, der Fisch stinkt vom Kopf, kann man durchaus dann auf die Unternehmen anwenden.
Ja, und ich glaube, es ist wichtig als Führungskraft, sich ein bisschen Demo zu bewahren, dass man sich quasi nicht so toll fühlt, dass man glaubt, dass man sich über alle Regeln hinwegsetzen kann.
Das machen ja auch viele eben nicht. Also man muss ja auch immer noch differenzieren, ne?
Ja, aber viele Probleme entstehen dadurch, dass man sich dann quasi als etwas Besseres fühlt. Es gab so ein Experiment, da gab es quasi auf einem Teller 3 Kekse und es gab aber nur 2 Personen. Und der Chef hat dann immer mehr Kekse gegessen als der andere und auch Krümel hinterlassen und die nicht weggemacht. Und das nur, weil gesagt wurde, du bist jetzt mal für diese 2 Stunden der Chef.
Chrissy Bach schreibt uns gerade noch einen Nachtrag. Handschrift versus digitale Medien. Man kann auch handschriftlich auf Tablets arbeiten. Das wird bei solchen Diskussionen immer vergessen, Friederike Fabricius. Was sagt die Neurowissenschaft dazu?
Also ich bin keine absolute Digitalisierungsgegnerin. Ich arbeite auch selbst gern am Tablet. Aber die Studien zeigen zum Beispiel, dass wenn jemand in einem Buch liest, was auf Papier gedruckt ist, lernt er mehr als auf einem digitalen Buch. Und da gibt es massenhaft Studien, die zeigen, dass wir einfach unser Gehirn mit dieser Haptik besser umgehen kann und dass wir auch diese multisensorielle Stimulation brauchen. Also wir müssen mehr, also wenn alles digital ist, dann haben wir ja keinen Geruch mehr. Ganz viele Sinne werden gar nicht angesprochen und dann verkümmert unser Gehirn. Studien zeigen immer wieder, dass digital für unser Gehirn gar nicht so gut ist.
Lässt sich das dann auch unterbrechen auf das Schreiben, was ja dann tatsächlich auf dem Tablet auch handschriftlich geht, aber dennoch macht es einen Unterschied, ob ich auf Papier oder auf einer Glasscheibe schreibe?
Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das schon erforscht worden ist, aber ganz sicher ist, dass wenn man handschriftlich schreibt, statt zu tippen, dass man sich mehr merkt und besser lernt. Und bei Kindern kommt noch hinzu, dass eben die Koordination ausgeprägt werden muss. Also man muss sich das so vorstellen, bei Kindern muss das Gehirn ja erst reifen. Und wenn ich quasi den Körper nicht ausreichend bewege und bestimmte Dinge trainiere, dann wird das Gehirn das nie ausreifen. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Myelinisierung, wo so das Gehirn schneller gemacht wird. Und das erlebe ich nur, wenn ich etwas wirklich trainiere und immer wieder übe. Und deswegen ist es zum Beispiel auch sinnvoll, Gedichte auswendig zu lernen. Dinge wirklich, das kleine Einmaleins auswendig zu lernen. Man kann ja sagen, heutzutage kann man alles nachschlagen. Ja, aber das Gehirn verkümmert. Und das wollen wir doch eigentlich nicht.
Manchmal merkt man es ja selber, dass die Handschrift sich verändert. Früher habe ich sehr viel handschriftlich geschrieben, da habe ich noch ordentlich geschrieben. Jetzt, wenn ich handschriftlich schreibe, muss ich manchmal echt gucken, kann ich selbst noch lesen. Also wird die Schrift vielleicht sogar auch schlechter. Wir wollten darüber sprechen, dass Sie gerade Mitglied einer Denkfabrik sind. Da erleben Sie etwas ganz Spannendes, nämlich was?
Es ist ja so, die Menschen denken, wenn wir einfach ganz viele Leute unterschiedlicher Ausbildung und sozusagen Hintergründe zusammen in einen Raum setzen, dann entsteht ganz viel Vielfalt, Diversity. Ja? Aber genau das Gegenteil ist oft der Fall. Also in dieser Denkfabrik erlebe ich ein unglaubliches Gruppendenken. Es steht eigentlich vorher schon fest, was bei rauskommen soll. Und insofern richten sich alle nur nach der Meinung, der Massenmeinung aus. Und es gibt ein unglaubliches Gruppendenken, was ich als sehr lähmend erlebe. Und das ist ja auch genau das, was viele Menschen in ihrem Team erleben oder in ihrem Freundeskreis. Wir haben es nicht mehr gelernt, unterschiedliche Meinungen auszuhalten und damit konstruktiv umzugehen.
Trotz, dass die Teams divers sind, weil da heißt es ja oft, ja, diverse Teams, das sind doch die unterschiedlichen Meinungen. Also was ist der zerstörerische Faktor? Ist es Macht?
Macht und es ist so, also wir wissen, dass das Gehirn sich immer nach der Mehrheitsmeinung orientiert. Das heißt, wenn die Menschen merken, meine Meinung weicht von der Meinung der Mehrheit ab, dann sendet das Gehirn so eine Art Fehlermeldung und es tritt ein Unwohlsein aus. Wenn wir aber merken, wir stimmen mit der anderen Person überein oder mit der Mehrheit, dann wird Dopamin ausgeschüttet, dann ist quasi für das Gehirn alles gut. Und insofern versucht unser Gehirn unbewusst immer, sich der Mehrheitsmeinung anzupassen. Das merken wir oft gar nicht. Wir wollen eben Teil der Masse sein, das führt zu Harmonie in der Gruppe. Das fördert dann letztendlich unser Überleben, denn wir wissen, früher haben die Jäger und Sammler dadurch überlebt, dass sie Teil einer Gemeinschaft waren. Und niemand möchte ausgegrenzt sein.
Und daher Ihre Empfehlung an Chefinnen und Chefs, den Widerspruch eher zu stärken?
Den Widerspruch zu schärfen, das kann man durch ganz einfache Prozesse. Also es gab ein lustiges Experiment, da hat man den Leuten so Tablets gegeben, wo sie hinterher wegradieren konnten, was sie schreiben konnten, und hat sie gebeten, ihre Meinung vorher abzugeben. Also sie haben quasi was abgestimmt, jeder. Und die Leute haben dann tatsächlich ihre abweichende Meinung wegradiert in dem Experiment, wenn sie nicht der Gruppenmeinung entsprachen. Insofern sollte man als Chef eigentlich seine Meinung immer als Letzter äußern.
Okay, auch noch ein guter praktischer Tipp. Vielen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag, Friederike Fabricius.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.